ARD Sounds.
Über 41 Grad in Deutschland. 3 Tage am Stück. Ist das unsere neue Realität? Altenheime müssen evakuiert werden. Straßenbahnen stehen still. Autobahnen platzen auf. Die Nächte fast 30 Grad heiß. Das Extremwetter der letzten Tage hat viele belastet und die nächste Welle an heißen Tagen wird in den Wetter-Apps schon angekündigt. Wir klären heute mit Claudia Reiser aus der ARD-Klimaredaktion, wie Deutschland sich in Zukunft aufstellen muss und warum bisher so wenig passiert ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Mittwoch, der 1. Juli. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Also jetzt hatten wir wirklich 3 Tage in Folge über 41 Grad. Ich glaube, ich habe selten so nervös meine Wetter-App auf dem Handy gecheckt wie die letzten Tage. Ist das noch normaler Sommer, mit dem wir irgendwie rechnen müssen? Oder ist das schon ein Extrem?
Ich glaube, die letzten Tage, die haben uns wirklich gelehrt, ja, mit einem normalen Sommer hatte das wirklich nur noch wenig zu tun. Also klar, man hat auch in den letzten Tagen immer wieder diese klassischen Sätze gehört. Ja, früher war es doch auch schon heiß und aber die Wissenschaft, die ist da eigentlich ganz klar und sagt, nee, also das, was wir jetzt hatten, da geht die Wissenschaft sogar so weit zu sagen, das war vor 50 Jahren noch gar nicht möglich. Also das war praktisch unmöglich und das ist schon ein komplett neuer Schritt, neues Terrain, das hatten wir so noch nie.
Mit 41,3 Grad war es heute so warm wie noch nie.
Die Hitzewelle hat Deutschland weiter fest im Griff. Mit 41,7 Grad ein neuer Höchstwert gemessen. Die heißeste Nacht seit...
Wir haben es ja gesehen in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, was da teils für katastrophale Zustände waren. Wir haben gesehen, wie unsere Autobahnen unbefahrbar wurden, wie ganze Straßenbahnsysteme lahmgelegt worden sind. Hier in Leipzig, wir kämpfen nach wie vor damit, ne? Und das hat mit Normalität nichts mehr zu tun, aber tatsächlich ist dieses Bewusstsein für das Problem Hitze nach wie vor noch nicht so wirklich in breiter Fläche dauerhaft angekommen. Also ich glaube, die letzten Tage haben ein bisschen was verändert dran, aber per se wurde und wird Hitze schon noch als Problem unterschätzt.
Wenn wir an andere Temperatur- und Wetterextreme mal denken, wie zum Beispiel an Flutkatastrophen, die sind ja schon eher im Bewusstsein. Und ich habe auch das Gefühl, eher auf der Agenda von Politikern und Politikerinnen. Dann sieht man natürlich alle Spitzenpolitiker dann in Latzhosen und Gummistiefeln irgendwie medienwirksam vor Kameras stehen. Wird da irgendwie auch mit einem anderen Maß gemessen, was diese Wetterextreme angeht, als bei jetzt Hitze zum Beispiel?
Naja, man muss sagen, auch da war es ja immer eher so, wenn was passiert ist, dann ist es ins Bewusstsein gerückt und dazwischen wird es auch gerne immer mal wieder ein bisschen vergessen, bis dann die nächste Flut kam und dann war es so ein bisschen, okay, das wird sich wohl verstetigen, solche Ereignisse werden auch nicht mehr weggehen und dadurch ist das quasi jetzt doch mehr so ins Dauerbewusstsein gesickert und ähnlich wäre jetzt meine Prognose, wird es wohl auch mit der Hitze sein, wenn sich das jetzt eben zukünftig immer wieder wiederholt. Diese erste große Hitzewelle, die so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt ist, die war 2003 tatsächlich in Europa mit schätzungsweise rund 70.000 Toten in Europa. Frankreich hat damals sofort reagiert und hat so nationale Pläne aufgestellt, was verbindlich zu tun ist in Hitzelagen. Da haben wir in Deutschland nicht so reagiert. Und ja, lange Zeit war, also wenn wir auch in die Medien gucken, dass nach wie vor, wenn hohe Temperaturen angekündigt worden sind, dann wurde das bebildert mit ja im Wasser spielenden Kindern, mit Eis essenden Menschen, ja mit Freude, mit so einem Sommerfreudegefühl. Aber dass das eben weit jenseits des klassischen Sommerfreudegefühls, also die meisten werden den Sommer lieben, ich auch, aber ja, diese Temperaturen jetzt haben damit, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, die haben mit normalem Sommer eben nichts mehr zu tun und das sickert aber eben doch so langsam durch. Also die Eisbilder werden weniger, wenn diese Extremtemperaturen angekündigt werden und da herrscht nach und nach mehr Bewusstsein auch in der Bevölkerung, Achtung, da ist jetzt Vorsicht geboten.
Was, glaube ich, auch gut ist, denn diese Hitze, die kann ja auch gefährlich sein. Also das haben jetzt viele Menschen in Deutschland in den letzten Tagen gemerkt. Auch in meiner Familie ist tatsächlich jemand im Krankenhaus gelandet und der Arzt meinte dann auch, das ist eine konkrete Folge dieser Hitze, die einfach gerade vulnerable Gruppen überfordert und ein Risiko darstellt. Also Kinder, alte Menschen und kranke Personen. Was ist für diese Menschen jetzt die konkrete Gefahr?
Bei denen ist so das Problem, dass da ja die Hitzeregulierung vom Körper noch nicht so gut oder nicht mehr so gut funktioniert. Und Hitzeregulierung ist ja wahnsinnig wichtig für uns. Der Körper versucht wirklich absolut die Körperkerntemperatur so bei 37 Grad zu halten. Gerade im Gehirn zum Beispiel droht einfach bei höheren Temperaturen, so ab 41 Grad fangen Proteine im Körper an zu denaturieren. Das hat natürlich fatale Folgen und das wird auch nicht wieder gut, wenn die dann abkühlen. Also man kennt es bei Proteinen, der Vergleich ist sehr vereinfacht, aber wenn man ein Ei einmal kocht, dann
wird das... Ich wollte gerade schon sagen, das klingt wie ein kochendes Ei.
Genau, das wird danach auch nicht wieder flüssig, nur weil es wieder abkühlt. Ne? Das sind Dinge, die einfach dauerhaft so bleiben und deswegen muss das natürlich mit aller Macht verhindert werden. Wenn aber eben der Körper noch nicht oder nicht mehr in der Lage dazu ist, das zu halten, dann kommen wir eben sehr schnell wirklich in bedrohliche, lebensbedrohliche Bereiche. Und bei Kranken ist es wiederum so, da ist der Körper normalerweise extremst damit beschäftigt, die Krankheit zu bekämpfen. Wenn jetzt aber der Hitzestress dazu kommt, dann muss der Körper auf einmal switchen und eben hauptsächlich gucken, dass die Körperkerntemperatur gehalten wird. Ja, und dann ist die ganze Energie geht dorthin und dann ist quasi die Krankheitsbekämpfung dafür nicht mehr genug Energie da und dadurch wird das auch super gefährlich für kranke Menschen.
Die Gesundheitsschäden sind das eine. Das andere sind tatsächlich auch Schäden an der Infrastruktur. Straßenbahnen in Nürnberg und beispielsweise Leipzig standen still, weil es Schäden an den Gleisen gab durch die Hitze.
Schwarze Masse, die aus den Fugen quillt. In Leipzig fährt deswegen schon seit 2 Tagen keine Bahn mehr.
Eine Folge sind vermehrt beschädigte Straßen und Autobahnen. Durch die Hitze löst sich die oberste Schicht des Asphalts und Fahrbahnen platzen auf.
In welchem Ausmaß gefährdet denn die Hitze die Infrastruktur?
Sehr stark, das ist die Kurzantwort. Ja, per se sind Extremwetterereignisse, wenn man jetzt Wirtschaftsanalysen zum Beispiel zu Rate zieht, die werden mittlerweile als einer der größten Risikofaktoren für unsere Wirtschaft, für unsere Infrastruktur und so weiter gesehen. Der Klimawandel als Ganzes und natürlich im Besonderen die Extremwetterereignisse. Wir sehen es, du hast es gesagt, an den Straßenbahnnetzen. Da ist bei dieser Hitzewelle auch einfach nochmal die Besonderheit gewesen, dass die Nachttemperaturen ebenfalls nicht runtergegangen sind.
Die heißeste Nacht seit Beginn der Aufzeichnungen gab es in Sachsen mit 29,4 Grad.
Und normalerweise bieten Nächte immer so eine kleine Verschnaufpause im wahrsten Sinne des Wortes.
Kleinen Cooldown.
Ja, und das gilt sowohl für die Menschen, also diese Hitzewelle war auch für uns Menschen besonders anstrengend, weil wir eben nicht mal während der Nacht mal kurz zur Ruhe gekommen sind und regenerieren konnten. Dasselbe gilt absolut auch für die Infrastruktur. Auch die, wenn die nachts eben mal ein bisschen Wärme abgeben kann und sich in Anführungszeichen regenerieren, dann sind die Schäden nicht so enorm. Deswegen, man kann natürlich sagen, wie kann sowas überhaupt passieren in Leipzig, dass solche Temperaturen, dass denen nicht standgehalten werden kann etc. Ja, also die Erfahrung lehrt uns, das hätte besser gehen müssen, aber gleichzeitig, das habe ich eingangs gesagt, wir befinden uns in einem Bereich, den wir noch nie hatten.
So, wir haben erstens Belastungen für die Menschen, zweitens Belastungen für die Infrastruktur und drittens leidet ja auch die Wirtschaft, der es ja auch gerade gar nicht so gut geht, oder?
Die wirtschaftlichen Folgen von Hitze, die sind wirklich enorm. Es gibt da gerade eine relativ aktuelle Analyse vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Prognos und die haben festgestellt, dass ein einziger Hitzetag die deutsche Wirtschaft rund, Achtung festhalten, 431 Millionen Euro kostet.
Wahnsinn.
An einem einzigen Tag. Ne? Mhm. Allerdings, und das ist auch nochmal das Erstaunliche dran, das ist gar nicht so sehr dann auf ja, Infrastrukturprobleme oder Ähnliches zurückzuführen. Natürlich ist es ein Konglomerat aus allem, aber der größte Faktor dabei ist der Mensch.
Aha.
Ja, weil wir haben es ja eben schon besprochen, der Mensch ist für solche Temperaturen schlicht nicht ausgelegt. Und weder unser Körper noch unsere Gehirne. Und dadurch sinkt unsere Leistungsfähigkeit. Und das führt tatsächlich zu einem Großteil dieser enormen Summe an wirtschaftlichen Schäden, weil wir nicht mehr so leistungsfähig sind, weil wir nicht mehr so gut arbeiten können. Da könnte man in Teilen entgegenwirken durch mehr Arbeitsschutz, durch beispielsweise ja gekühltere Innenräume. Jetzt haben nicht alle das Glück, in Anführungszeichen, in Innenräumen zu arbeiten. Aber bei 41 Grad ist da auf jeden Fall eine Grenze erreicht. Und das hat nichts Schönes mehr, wenn ein Dachdecker bei 41 Grad auf dem Dach stehen muss.
Ich glaube, das muss man sich auch immer wieder hochholen. Das war jetzt schon ein absolutes Extrem. Und das merke ich auch, wenn ich dir so zuhöre. Wie stark wird denn das Thema um solche Hitzewellen, wie die, die wir jetzt erlebt haben, uns noch weiter beschäftigen?
Ja, da können wir nochmal auf diese Forscher zurückkommen, die jetzt eben herausgefunden haben, okay, dass diese Hitzewelle vor 50 Jahren noch gar nicht möglich gewesen wäre. Die haben nämlich in einem zweiten Schritt sich auch angeguckt, wie wäre denn das Ganze 2003 gewesen. Da sagen die Wissenschaftler, okay, solche Tageshöchsttemperaturen, wie wir sie jetzt in der Hitzewelle hatten, die Wahrscheinlichkeit, dass die auftreten, hat sich seit 2003 mehr als verzehnfacht. Also wir müssen wirklich deutlich öfter damit rechnen.
Also ich glaube, wir können da echt mal zusammenfassen, Hitzeschutz wird immer wichtiger, auch gerade bei uns jetzt in Deutschland. Da stelle ich mir die Frage, wie ist das geregelt in Deutschland? Wer ist für dieses Thema Hitzeschutz überhaupt zuständig?
Ja, das ist eins der großen Themen, die auch gerade wirklich aktuell diskutiert werden. Und da stehen uns in Deutschland mal wieder so ein bisschen die föderalen Strukturen im Wege.
Mhm.
Ja, der Bund würde, oder zumindest Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD, würde da gerne aktuell mehr Befugnisse an den Bund übertragen.
Von daher würde ich das gerne aufgreifen und im Koalitionsvertrag verabredet eine neue Gemeinschaftsaufgabe, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten können, auf den Weg bringen. Dazu brauchen wir aber 2/3 mehr im Bundestag und im Bundesrat. Ich meine, dass es angezeigt wäre.
Der Bund, der kann gewisse Empfehlungen aussprechen. Der Bund kann auch gewisse Rahmen setzen. Also da gibt es zum Beispiel dieses Klimaanpassungsgesetz, das sagt, okay, die Länder und die Kommunen müssen sich um Klimaanpassung kümmern. Aber wie genau das aussieht, konkrete Forderungen, konkrete einheitliche Mindeststandards, ob das überhaupt oder in welchem Umfang das überhaupt Hitze beinhaltet, Klimaanpassung ist ja deutlich breiter gefasst, ne? Das ist eben alles überhaupt nicht geregelt und das liegt dann eben in den Händen von Ländern und Kommunen und da sind wir dann bei einem anderen häufigen Problem. Die Kommunen, klamme Kassen, die sagen dann bei allen Dingen, die nicht verpflichtend sind, schwierig, da kommen wir so ein bisschen in die Konkurrenz. Wo soll das Geld reinfließen? Wenn eine Kommune jetzt beispielsweise eine Schule hat, die weder gedämmt ist und aber gleichzeitig auch ein kaputtes Dach hat, dann entscheidet die sich wahrscheinlich erstmal dafür, das Dach wieder zu reparieren, anstatt die Dämmung anzubringen, die gegebenenfalls Hitzeschutz gewährleisten würde.
Dabei stehen den Kommunen ja 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Klimaneutralität und Infrastruktur zur Verfügung, reicht das dann nicht?
Also mit diesem Sondervermögen können bestimmte Investitionen getätigt werden. Das ist richtig. Also beispielsweise auch ein Trinkbrunnen angeschafft werden etc. Aber Hitzeschutz würde dauerhafte Kosten auslösen. Man müsste da wirklich Gelder verstetigen und die können wiederum nicht aus diesem Sondervermögen genutzt werden. Dafür ist es nicht gedacht und dann fehlt den Kommunen eben, ja, wenn wir es jetzt mal ganz einfach sagen wollen, das Geld für die Pflege der Bäume, damit die eben überleben in unseren aktuellen Bedingungen.
Was wären denn eben so konkrete Maßnahmen, die es bräuchte für einen effektiven Hitzeschutz?
Das eine sind die langfristigen Maßnahmen. Das wäre zum Beispiel dafür sorgen, dass sich die Städte gar nicht so dolle aufheizen. Da ist der wichtigste Punkt Stadtbegrünung. Entsiegelung von Flächen oder dafür sorgen, dass die Versiegelung nicht noch zunimmt. Es müssen deutlich mehr Parks in unsere Städte. Es müssen deutlich mehr Bäume, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, all das würde wirklich für spürbare Effekte sorgen.
Es würde kühler machen oder was genau?
Genau, das Problem ist tatsächlich, dass, ja, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich die meisten schon mal erlebt. Ich zumindest erlebe das immer bei meinem täglichen Nachhauseweg. Ich habe das Glück, ich darf da durch den Wald fahren. Sobald ich mit dem Rad in der Stadt noch unterwegs bin, kommt, drückt die Hitze von allen Seiten rein und dann komme ich in den Wald und zack, ein riesen Temperaturunterschied. Und die Städte, die Versiegelung, die Steine, der Beton, all das, das speichert die Wärme und gibt es dann eben zusätzlich noch nach draußen. Das heißt, es erhitzt sich zusätzlich. Bäume wiederum machen genau das Gegenteil durch ihre Verdunstung. Und genau das ist der Effekt, den wir wollen. Nicht zusätzliche Wärme durch Speicherung im Material, sondern eben kühlende Wirkung. Und da würde eben insbesondere eine Begrünung in den Städten deutlich helfen.
Wie ist es denn mit dem Hausbau? Sollten wir dann auch Häuser anders bauen, um uns auf die Hitze besser vorzubereiten und resistenter zu werden?
Absolut, das ist super wichtig, weil wir haben in der Vergangenheit ja vor allem so ein bisschen drauf geguckt. Ja, wir wollen es schön haben, wir wollen den Blick nach draußen. Bodentiefe Fenster, viele Fenster, große Fensterfronten. Finde ich auch super schön, natürlich. Aber das ist halt in Zeiten wie diesen schwierig, weil das kennen wir, glaube ich, alle, dass sich das dann natürlich extrem aufheizt, Innenräume mit großer Verglasung, mit großer Glasfläche. Und deswegen müssen wir eigentlich wieder eher dahin kommen, Fenster kleiner zu machen. So traurig das ist aus Ästhetikgründen und vor allem dann eben auch für Beschattung sorgen, indem man beispielsweise wieder so klassische Außenrollläden, die man einfach tagsüber dann ja zumachen kann, dass man sowas wieder mehr integriert. Also das wäre super wichtig, aber klar, auch da können wir uns vorstellen, das sind langfristige Maßnahmen und das funktioniert alles nicht in akuten Hitzewellen.
Es gibt ja aber auch schon Kommunen, die sich umstellen und da fällt auch immer wieder das Wort Schwammstadt. Da ist ja Hamburg so ein Beispiel und will sich besser gegen Hitze, Überschwemmungen, also halt Extremwetter, wappnen. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was so eine Schwammstadt ist. Das ist ja, glaube ich, auch so das Nonplusultra der hitzeresistenten Stadt, oder?
Das ist genau sogar noch mal größer gefasst. Da geht es auch um per se Wasserverfügbarkeit, Wasserspeicherung. Aber klar, das ist auch einer der Punkte, der auch Kühlungseffekte bringt. Und zwar geht es beim Thema Schwammstadt darum, ja, in der Vergangenheit wurde eher bei der Stadtplanung drauf geguckt, wie kriegen wir Wasser aus den Städten raus bei Starkregenfällen oder generell bei Regenfällen, dass man da irgendwie keine Überschwemmungen hat und dergleichen. Jetzt mit der zunehmenden Trockenheit und Dürre muss man eher Wasser speichern. Wie können wir das Wasser in der Stadt halten, damit dann eben auch zum Beispiel die Stadtbäume nicht vertrocknen etc. Und das sind eben verschiedene Konzepte, die man dafür aufbaut. Da geht es dann eben zum Beispiel auch wieder um Dachbegrünung, Kanäle. Früher hat man die gerne versucht zu überbauen und unterirdisch verlaufen zu lassen, die wieder freizulegen und offen zu legen. Das hat zum Beispiel den krassen Vorteil, auch da findet dann ja Verdunstung statt und damit Kühlung. Und insofern ist das auch ein ganz zentraler Punkt, um der Hitze entgegenzuwirken. Man kann es ja ahnen an den Beschreibungen, das sind natürlich super aufwendige Sachen, das dauert und ist eine Langzeitaufgabe. Hilft aber akut bei den jetzigen Hitzewellen natürlich nur bedingt, weil es eben dauert.
Ja, so schnell lässt sich eine Stadt nicht umgestalten. Was wären denn aber kurzfristigere Maßnahmen, Klimaanlagen beispielsweise? Die lassen sich ja vielleicht schneller mal einbauen.
Ja, das würde definitiv schneller gehen. Und da gibt es auch gerade für öffentliche Gebäude, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter immer wieder die Diskussionen, dass das da doch flächendeckender passieren sollte. Wir werden nicht drum rumkommen, dass bei uns auch die Anzahl steigt. Aber die befeuern das Problem zusätzlich durch den Stromverbrauch. Und in Klimaschutzzeiten müssen wir ja eher von unserem Energieverbrauch runterkommen. Und da wäre zum Beispiel es deutlich effizienter, wenn man eben mehr Wärmepumpen dann auch wieder nutzt, die in beide Richtungen funktionieren können. Die können heutige Wärmepumpen sehr häufig nicht nur wärmen und heizen, sondern auch kühlen. Und das funktioniert deutlich effizienter, verbraucht weniger Strom. Aber auch das muss man dazu sagen, in diesen effizienten Modi ist natürlich auch die Kühlleistung nicht vergleichbar mit einer Klimaanlage. Aber ein bisschen Entlastung bringt es trotzdem.
Du hast jetzt schon gesagt, die Klimaanlagen, die stehen ja irgendwie diametral dem Ziel des Klimaschutzes gegenüber. Außer sie werden zu 100% durch Solar betrieben beispielsweise, kann ich mir vorstellen. Wie wichtig ist denn der Klimaschutz jetzt noch und können wir da überhaupt noch was retten?
Die wichtigste Aussage ist, Klimaschutz ist so wichtig wie eh und je. Inzwischen ist es relativ klar, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, das wir uns 2015 in Paris gesetzt haben, reißen werden. Aber das bedeutet auf keinen Fall, dass Klimaschutz jetzt abgesagt ist. Im Gegenteil, es geht ja darum, die Auswirkungen so gut wie möglich zu begrenzen. Und es ist einfach klar, mit jedem Zehntel Grad mehr, mit dem die Erderwärmung quasi steigt, werden die Auswirkungen mehr. Und das steigt nicht linear an, das steigt in Potenzen an. Und je nachdem, wo wir dann am Ende rauskommen, das bestimmt, wie unsere Welt aussieht und ob wir mit den Folgen noch leben können, ob wir die handeln können, weil unsere Anpassungsstrategien, die sind super wichtig. Das haben wir jetzt gesehen. Wir brauchen Anpassung. Aber die Anpassung hat Grenzen. Wir können uns nicht unbegrenzt anpassen.
Lass uns mal, Claudia, in andere Länder blicken, wo es auch die letzten Jahre schon heißer war. Wie schützen die sich denn vor Hitze?
Da ist immer so ein Positivbeispiel Singapur, die quasi den Ansatz so ein bisschen verändert haben. Nicht den Park in die Stadt holen, sondern eigentlich im Gegenteil so ein bisschen die Stadt in den Park setzen. Also da ist wirklich Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Parks und Bäume, die haben da einen enorm hohen Stellenwert. Und was ich zum Beispiel sehr spannend finde, die berechnen da quasi Luftzirkulationen. Wenn die neu bauen, gucken die erstmal, was bedeutet das für die Luftzirkulation in der Stadt. Weil, da sind wir auch wieder beim Thema, dass es super wichtig ist, dass die Städte eben auch eine Möglichkeit haben, wieder abzukühlen. Und das ist bei uns häufig überhaupt nicht gegeben. Die Luft wird total ausgebremst in der Art und Weise, wie wir bauen. Und das plant quasi Singapur mit ein. Dass da die Wärme auch abtransportiert werden kann, dass Luft durchzirkuliert. Das fand ich super spannend. Wenn es jetzt darum geht, dass wir in Akutfällen quasi besser handeln können, um die Sterblichkeit runterzubringen, um nicht so viele Todesopfer zu erhalten während Hitzewellen, da können wir uns dann zum Beispiel eben an Frankreich ein Beispiel nehmen, die eben einen nationalen Hitzeaktionsplan, Hitzeschutzplan ins Leben gerufen haben. Und das schützt nachweislich Leben. Also auch jetzt wird es bei dieser extremen Hitzewelle, wird es zu Todesfällen gekommen sein. Da sind wir bei dem Punkt, Anpassung hat seine Grenzen, ist nicht bis ins Unendliche möglich. Aber ohne die Maßnahmen wäre das in Frankreich mit Sicherheit noch mal höher, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Pläne, die es in Frankreich gibt, nachweislich dazu geführt haben, Leben zu retten.
Und weißt du, was da drin steht in diesen Maßnahmen?
Zum Beispiel sind da Möglichkeiten geschaffen worden, dass man dann medizinisches Personal für Rettungsdienste zum Beispiel verstärkt in Bereitschaft setzt. Da steht drin, dass man besonders vulnerable Gruppen gezielt anspricht und schützt. Die wissen, wo wohnen unsere alten Leute. Die gehen dann auf Obdachlose explizit zu und schauen, dass die mehr Schutz erhalten. Also solche konkreten Dinge und Maßnahmen, die dann eben dazu führen, dass die Sterblichkeit nach unten geht.
Aber davon können wir uns ja schon was abschauen, auch in Deutschland, oder?
Ja, da sind wir dann wieder beim Thema Zuständigkeiten. Einige oder viele Kommunen haben den mittlerweile. Wir sind aber trotzdem erst in den Anfängen. Und dann gibt's halt auch noch viele Kommunen, die ihn eben gar nicht haben. Also er ist unterschiedlich stark ausgeprägt, unterschiedlich gut, je nachdem, wie viel Geld die Kommune zur Verfügung hat etc. Und da haben wir keinen einheitlichen Standard.
Reden wir hier nicht von einem Missstand, wenn wir uns jetzt diese Hitzewelle angucken und mal uns vor Augen führen, dass das auch weiter passieren wird. Das sagt ja die Wissenschaft, die Wahrscheinlichkeit ist eklatant angestiegen. Also muss da nicht von Bundesebene was kommen, was Kommunen auch wirklich verpflichtet?
Es ist ein Missstand. Das haben wir in den letzten Tagen ganz klar gesehen. Also ein paar Hitzetage, eine Woche, hat insbesondere gezeigt, wie verwundbar wir sind. Wir müssen damit umgehen können, und zwar besser. Es kann ja nicht sein, dass dann jedes Mal Straßenbahnen ausfallen. Und das ist ja noch das Harmloseste. Es geht um Menschenleben. Aber da sind wir eben ja beim föderalen System in Deutschland, wo uns die Hände gebunden sind. Deswegen möchte der Bundesumweltminister da ja gegebenenfalls rangehen, dass man es zur Gemeinschaftsaufgabe machen kann und dass die Kommunen halt auch wirklich mit ausreichend Finanzen ausgestattet sind. Ich gehe aber wirklich dennoch davon aus, dass diese Hitzewelle jetzt schon ein enormer Denkanstoß war und auch neue Handlungsbereitschaft hier in Deutschland hervorgerufen hat und dass da schon was passieren wird. Ich hoffe es zumindest.
Also das könnte jetzt so ein Umdenkensmomentum sein. Wie schätzt du das denn ein? Wie stehen die Chancen mit allem, was du weißt, dass wir in Deutschland in Zukunft gut mit dieser Hitze leben können?
Es wird uns gar keine andere Wahl bleiben. Wir werden das lernen müssen. Es wird von staatlicher Seite dort mehr Schutz geben müssen. Ich gehe, wie gesagt, auch davon aus, dass es den geben wird. Nichtsdestotrotz sind wir da nicht aus der Verantwortung genommen. Also es wird nie hundertprozentigen staatlichen Schutz geben. Also wir sind natürlich trotzdem gefordert, uns mit unserem Verhalten anzupassen, dass das auch in unseren Köpfen ankommt, dass diese Hitze nichts mit Sommerspaß zu tun hat, dass unsere Körper damit extrem zu kämpfen haben, dass wir darunter leiden und dass wir unser Verhalten entsprechend anpassen durch, ganz, ganz wichtig, genügend trinken, dass wir das mehr verinnerlichen, dass wir eben, ja, es klingt so banal, aber dass wir nicht in der Mittags-Nachmittags-Hitze dann joggen gehen und so weiter, sondern dass wir wirklich auch mehr drin bleiben, gekühlte Orte aufsuchen. Da wäre Spanien ein gutes Beispiel, die jetzt immer mehr öffentliche gekühlte Orte schaffen wollen. Das im Grunde ist so ein bisschen das Ziel, dass jeder Bürger fußläufig einen gekühlten Ort erreichen kann während Hitzewellen. Das könnte man in Deutschland auch forcieren, zumindest Trinkbrunnen auch anschaffen, damit eben die Menschen auch befähigt werden, sich selbst besser zu schützen. Ja.
Vielen Dank, Claudia, dass du da warst.
Dankeschön.
Claudia Reiser und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der ARD-Klimaredaktion beschäftigen sich mit den Folgen der Hitzewelle und anderen Extremwetterlagen und wie das alles mit der Klimaerwärmung zusammenhängt. Ihre Recherchen lest ihr bei tagesschau.de. Und morgen blicken wir in die USA, die am 4. Juli ihr 250-jähriges Jubiläum feiern. Wir klären, was noch vom Geist der Gründerväter übrig geblieben ist. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Nicole Dienemann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frey, Alexander Gerhardt und Marie-Noël Swieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns das nächste Mal wieder. Und jetzt habe ich noch, wie immer, einen Podcast-Tipp für euch. Der NDR-Podcast Synapsen hat sich in einer der aktuellsten Folgen auch mit dem Thema Hitzewellen auseinandergesetzt. Und was viele nicht wissen, manche Medikamente wirken anders, wenn es heiß ist. Sie werden dann zum Beispiel langsamer abgebaut oder verhindern, dass der Körper Hitze gut kompensieren kann. Und welche das zum Beispiel sind und wo man das nachlesen kann, berichtet die Medizinjournalistin Silke Jäger im Gespräch mit Corinna Hennig. Wenn ihr wissen wollt, was der Klimawandel für PatientInnen, Krankenhäuser und Arztpraxen bedeutet, dann hört mal rein in Synapsen. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes.